überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes.
Am frühen Morgen des 13. April 2021 verschwindet Carsten M. aus dem Haus der Familie in Niedersachsen. Seine Arbeitstasche, sein Portemonnaie und sein Mobiltelefon liegen noch in der Küche. Und seine Kinder, seine Frau, sie rätseln. Wo ist Carsten M.? Kriminalhauptkommissar Michael Bothe ist sich bald sicher, dass er und seine Kolleginnen und Kollegen es nicht mit einem gewöhnlichen Vermisstenfall zu tun haben, sondern mit einem Verbrechen. Mein Name ist Nicolas Büchse. Ich spreche mit ihm über eine Spurensuche, bei der sich der Mörder zu sicher gewesen scheint. Ich bin heute bei der Polizei in Goslar am Harz. Mir gegenüber sitzt Kriminalhauptkommissar Michael Bothe. Herr Bothe, Sie waren vor gut 4 Jahren Hauptermittler in einem außergewöhnlichen Kriminalfall. Und wir würden gerne über Ihre Ermittlungen in diesem Fall sprechen. Guten Tag, Herr Bothe.
Guten Tag.
Herr Bothe, wann begann der Fall Carsten M. für Sie?
Für mich persönlich ging der Fall am 14.04. morgens um 8 Uhr los, aber am Tag zuvor, in den frühen Abendstunden, hatte die Familie den Ehemann und Vater der Familie als vermisst gemeldet und damit ging das als Vermisstenfall los. Ich selbst bin im ersten Fachkommissariat tätig hier bei der Polizeiinspektion in Goslar. Und das erste Fachkommissariat ist auch für Vermisstenfälle zuständig. So bin ich dann an dem 14.04. morgens gegen 8 zum Sachbearbeiter für den Vermisstenfall geworden.
Ja, das heißt, Sie kamen hier in die Wache, hörten, da ist ein Mann vermisst. Können Sie schon so oder wussten Sie schon, um wen es sich handelt, wie alt er war? Was wurde Ihnen gesagt in der Wache?
Die Vermisstenanzeige hat also bestanden, die wird dann angelegt. Tatsächlich war bekannt, wer vermisst ist und auch das Alter der Person und auch von wo er vermisst ist. Das habe ich dann erfahren, nachdem ich mich eingelesen habe, bin ich dann auch schon am frühen Morgen zur Familie gefahren, hier bei uns im Limburger Ortsteil Groß-Dören. Dort waren die Kollegen auch am Abend zuvor, die Vermisstenanzeige aufgenommen hatten und hatten da im Garten 1-2 Auffälligkeiten festgestellt, die aber aufgrund der Dunkelheit nicht in Gänze zu sehen waren. Und das war dann morgens zunächst mal meine Aufgabe oder mein Auftrag, dieses Ganze zu klären, was sich da im Garten vorfindet.
Was hat denn die Familie Ihnen erzählt über den Familienvater, der vermisst ist? Wie alt war er? Wieso war er auf einmal vermisst?
Er war zu dem Zeitpunkt meines Wissens 50 Jahre alt. Er ist an dem besagten Tag, an dem Tag des Vermisstseins, also dem 13.04., hat er, so wie es zunächst den Anschein hatte, die Wohnung morgens verlassen gegen 5.30 Uhr und ist dann mit seinem PKW nach Hannover zu seiner Arbeitsstelle gefahren und abends wäre er eigentlich gegen 16 Uhr, 16.30 Uhr nach Hause gekommen. Das ist aber nicht passiert und aus diesem Grund hat die Familie dann selber erste Recherchen angestellt, auf der Arbeitsstelle angerufen, dort festgestellt, dass er da tagsüber gar nicht erschienen ist. Er war also gar nicht auf der Arbeit. Dann hat man Krankenhäuser angerufen, dort war er auch nicht. Es gab auch keine Verkehrsunfälle, in der in irgendeiner Form verwickelt gewesen sein könnte. So ist man dann an die Polizei herangetreten und hat ihn quasi als vermisst gemeldet.
Nun ist das ja ein 50-jähriger Mann, der vermisst gemeldet wird. Und Sie reagierten ja relativ schnell. Ne? Schon am nächsten Morgen waren Sie bei der Familie. Und normalerweise reagiert die Polizei ja in solchen vermissten Fällen, wenn ältere Personen, Erwachsene verschwinden, nicht so schnell, oder?
Naja, in der Regel, wenn wir konkrete Hinweise darauf haben, dass irgendetwas gegen Leib und Leben oder die Person Medikamente oder irgendwas braucht, dann verstreichen auch mal nicht die 24 Stunden. In diesem Fall war es ja dann halt so, dass die Kollegen bei der Aufnahme eben da im Garten diese Auffälligkeiten gefunden hatten. Und diese Auffälligkeiten galt es ja zunächst mal aufzuklären, um zu gucken, in welche Richtung geht die Reise. Und so ist das dann dem Morgen passiert. Also da ist nicht jeder Vermisstenfall gleich zu betrachten, sondern immer abhängig von dem, welche Person ist vermisst, was kann der Person passiert sein, welche Motive hat die Person möglicherweise, sich vielleicht freiwillig von zu Hause wegzubewegen und nicht wiederzukommen. Das sind halt so Sachen, die dann im ersten Fall in der Vermisstenanzeige dann dementsprechend von dem Sachbearbeiter abgearbeitet werden.
Es gab ja mehrere Auffälligkeiten neben den Auffälligkeiten, von denen Sie gesprochen haben, draußen. Die Familie hatte ja schon festgestellt, dass es merkwürdig ist, dass der Carsten M., der verschwundene Familienvater, nicht zu erreichen war, nicht aufgetaucht ist. Das sprach gegen sein Naturell. Ne? Das war ein zuverlässiger Typ.
Das war auch schon in der Wohnung aufgefallen an dem Tag. Nämlich hatte er seine Geldbörse und auch sein Handy zu Hause liegen lassen. Außerdem war nicht sein Rucksack mit angeblich zur Arbeit genommen, sondern der Rucksack des Sohnes, der eben auch in der Wohnung noch lebte. Das hat man natürlich dann auch festgestellt, so dass man ihn auch per Handy nicht erreichen konnte. Und das waren dann die Auffälligkeiten für die Familie, was letztlich auch dazu geführt hat, als man ihn nicht erreichen konnte, dass sie die Vermisstenanzeige erstattet haben.
Ja, der Sohn oder einer der Söhne hat später erzählt, die beiden Söhne lebten ja noch im Zuhause bei den Eltern. Der hat erzählt, dass er runterkam morgens und fand sogar noch ein Toastbrot, ne, ein geschmiertes Toastbrot auf dem Tisch, Frühstückstisch, und hat sich auch schon gewundert, ne, denn der Vater hätte sonst natürlich alles weggeräumt, das Licht war noch an.
Genau.
Das war überhaupt nicht der Vater, den er wiedererkannt hat.
Also genau, aber er hat wohl ab und an auch mal was vergessen oder so. Also das hat man dann erstmal damit abgetan in den frühen Morgenstunden. Einfach vor dem, weil der PKW von ihm war auch ganz normal weg, so dass das alles den Anschein hat erscheinen lassen, dass er sich halt selbst mit dem PKW von zu Hause wegbegeben hat.
Dass er irgendwie es eilig hatte vielleicht, Handy vergessen.
Vielleicht auch verschlafen.
Aus Versehen verschlafen, falscher Rucksack, den Rucksack aus Versehen des Sohnes mitgenommen.
Die standen nämlich morgens auch nebeneinander. Natürlich hatten die feste Plätze dort, aber einfach nur mal den falschen Rucksack genommen. Ja, so war das zunächst mal die Vermutung.
Ja, und ich kann mir vorstellen, dass es für die Familie schwierig war. Sie konnten ihn erreichen. Wie gesagt, sein Handy lag ja noch zu Hause in der Küche. Auf der Arbeitsstelle konnte sich keiner erinnern. Und es gab noch einen Fakt, der es auch sehr, sehr schwierig machte, für die Familie damit umzugehen. Denn die Medikamente waren ja auch noch da, ne? Denn Carsten M. litt ja an oder hatte einen Herzinfarkt Jahre zuvor.
Genau, er war also auf blutverdünnende Medikamente angewiesen. Und diese hat er eigentlich in der Regel auch mitgenommen, also morgens vermutlich auch genommen, dann welche mitgenommen. Diese Medikamente waren auch noch zu Hause. Und das alles hat dann letztendlich abends dazu geführt, diese einzelnen Puzzleteile, die Familie dazu veranlasst hat, dann die Polizei mit ins Spiel zu holen.
Jetzt haben Sie schon angedeutet, als Sie dann an dem Morgen in das Haus kamen, dann wurden Sie auf diese Auffälligkeiten draußen im Garten hingewiesen. Was haben Sie da gesehen?
Im Garten waren also einmal auf einer Terrasse, auf Betonplatten, war ein größerer blutsuspekter Fleck, augenscheinlich Blut. Und von diesem Fleck ging eine Schleifspur, so würde ich es mal nennen, auch rötlich verfärbt über den Rasen bis zum Grundstücksende, was so im Garten etwas leicht bergauf ging, zu der Straße Fortunastraße. Und in diesem Bereich, da ist ein kleines Podest, da konnten wir dann auch die Brille des Herrn M. auffinden. Und von daher war dann klar, dass da eigentlich irgendetwas passiert sein musste.
Das heißt, es deutet viel darauf hin, dass es nicht ein normaler Vermisstenfall ist. Ne? Das sehen Sie, glaube ich, dann sofort.
Genau. Ne?
Da gibt es dann, ich fasse zusammen, eine Brille, die noch da ist. Und ohne die Brille war er auch gar nicht fähig, Auto zu fahren.
Genau, so hat die Familie das gesagt. Also er war zwingend auf die Brille angewiesen. Eine Ersatzbrille gab es da zu Hause nicht. Zumindest, wenn es eine gab, war die auch noch da, sodass er tatsächlich ohne seine Brille das Haus verlassen hat.
Ja, das heißt, dieser zuverlässige Mann ist auf einmal weg.
Mhm.
Ohne sein Handy, ohne Schlüssel, mit dem falschen Rucksack, ohne Medikamente, die Brille fehlt und das Auto ist weg. Und er ist nicht zu erreichen bei der Arbeitsstelle in Hannover, wo er als Hausmeister arbeitete. Mhm. Er ist eigentlich genau. Tischler, aber arbeitet dort als Hausmeister, hat man ihn nicht gesehen.
Mhm.
Das war die Lage, mit der Sie konfrontiert waren an diesem Morgen. Was haben Sie dann gemacht?
Ja, dann ist es geht ja dann weiter. Wir haben ja dann unsere, ja, sage ich mal, Ermittlungen oder wir setzen uns zusammen. Was tun wir jetzt? Es ist noch an diesem Tage dann bereits sind zwei Ermittlungsteams zusammengestellt worden, zusätzlich zu meiner Aufgabe, meiner Arbeit plus der Erkennungsdienst, sprich die Spurensicherung, war dann auch dort am Haus der Familie im Garten vor Ort, um dann halt das, was dort ist, auch dementsprechend zu sichern. Einfach vor dem Hintergrund, dass wir zwar noch nicht wussten, für was brauchen wir das, aber wir müssen es ja haben. Und wenn das Wetter das Ganze verändert, sind die Spuren ja weg. Die beiden Teams, die gebildet worden sind, haben dann den Morgen schon begonnen, Vernehmungen zu machen. Vernehmung unter anderem erstmal auf der Arbeitsstelle. Gibt es da vielleicht Hinweise von Arbeitskollegen, wie auch immer, dass er sich da geäußert hat, dass es vielleicht irgendwelche Probleme gibt, weshalb er weg sein könnte, mit wem hat er Probleme? Da haben wir zunächst angefangen und das hat sich dann auch im Laufe der Woche so fortgesetzt. Außerdem hört es dann auch bei so einem vermissten Fall dazu, wenn man dann weiß, der Person ist möglicherweise was passiert, dass sie natürlich zur Fahndung ausgeschrieben wird. Und genauso, der PKW war ja auch nicht da, der PKW wurde auch zur Fahndung ausgeschrieben.
Das heißt, wir haben beschrieben, wie man das kennt. Ne? Wir suchen
genau,
Carsten M., er trägt eine Jeans, glaube ich, so war das damals.
Also wir gehen dann in eine Öffentlichkeitsfahndung, die muss von der Familie auch zugestimmt werden, was ihn da selbstverständlich gemacht hat. Und dann geben wir die Person mit der entsprechenden Beschreibung, was hat er möglicherweise getragen, welche Gegenstände führt er mit sich und dann dementsprechend auch mit dem PKW, was auch wieder genau beschrieben wird, also Kennzeichen, Typ, Farbe, was haben wir da alles vor. Das wird dann alles ausgeschrieben. Erstmal, das bedeutet, wenn er kontrolliert wird, wissen die Kollegen, die ihn dann kontrollieren, sofort Bescheid, dass es zur Fahndung ausgeschrieben ist. Zum anderen aber auch die Öffentlichkeitsfahndung. Die wird ja deshalb gemacht, um mögliche Hinweise zu kriegen. Wo wird der PKW gesehen? Wo wurde der PKW gesehen? Wo wird die Person vielleicht gesehen? Wir haben das Ganze ja auch mit Bildern dann dementsprechend in die Öffentlichkeit getragen.
Also ein Foto des von Carsten genau. M. oder auch das war ein blauer VW Caddy, den Sie gesucht genau, haben, das war sein Wagen.
Genau.
Was haben Ihnen denn, Sie haben erzählt, dass Sie Zeugen vernommen haben, an der Arbeitsstelle zunächst, was haben die Ihnen erzählt? War das irgendwie hilfreich, was die erzählt
da
haben?
Da kam zunächst mal nichts an dem ersten Tag, also von dem war nichts Auffälliges, wo wir jetzt zumindest auf den Aufenthaltsort des Herrn M. hätten schließen können. Wir sind dann aber in den folgenden Tagen, haben wir auch begonnen, eine Nachbarschaftsbefragung zu machen, um halt, da sich ja die Zeit des Verschwindens in den Morgenstunden zwischen 5 und 5.30 Uhr befunden hat, möglicherweise hat jemand was Auffälliges gesehen und so wurden dann, sage ich mal, rund um den Wohnort der Familie, um das Haus der Familie, halt die Nachbarn befragt, um möglicherweise dort Hinweise zu bekommen.
Ja, was haben die Nachbarn über Carsten M. erzählen können?
Über Carsten M. selbst nichts. Also sie haben ihn so beschrieben, wie er tatsächlich ist. Ein Familienvater, der sich fürsorglich um seine Familie kümmert und ein harmonisches Familienleben führt. Man plant ja auch einen Umzug. Und von daher war über Herrn M. selber erstmal nichts Auffälliges zu ermitteln. Allerdings ist zwei Nachbarn etwas aufgefallen rund um das Wohnhaus. Ein Nachbar hat also gesehen, dass zwischen oder gegen 5 Uhr möglicherweise dort im Garten der Familie, da wo auch später diese blutsuspekten Anhaftungen gefunden wurden, dass sich dort möglicherweise jemand aufgehalten hat. Der hat ein Taschenlampenlicht, einen Lichtschein wahrgenommen, was auf irgendetwas hindeutete. Außerdem gab es in einer Nebenstraße eine Dame, die vor ihrem Haus einen PKW stehen sehen hat, der dort eigentlich nicht hingehört hat. Sollte Braunschweiger Kennzeichen haben, hat den PKW auch beschrieben. Und dort hat die Dame dann morgens auch noch eine Person an dem PKW gesehen, die sie dort auch nicht zuordnen konnte. Man muss sich Großdörn, dem Ort des Verschwindens, so vorstellen, dass das ja alles sehr nachbarschaftlich ist. Da kennt sich eigentlich jeder und von daher war das für diese Dame auch eine Auffälligkeit, die sie uns mitgeteilt hat.
Ja, das heißt, es gab so ein paar kleinere Hinweise, aber noch war wenig, diese Puzzlestücke, die Sie da hatten, war wenig, um weiterzukommen, ne? Oder gab es bei der Spurensuche schon weitere Hinweise?
Ja, wir konnten dann im Laufe der Woche tatsächlich feststellen, dass das, was wir da gefunden haben, dass es sich um menschliches Blut handelt und dass es sich tatsächlich auch um das Blut des Herrn M handelt, weil wir haben natürlich im Haus dementsprechend Vergleichsmaterial mitgenommen und über eine DNA-Bestimmung war dann relativ schnell klar, dass es sich dort um das Blut von Herrn M handelt.
Mhm. Wie sind Sie dann weiter vorgegangen? Sie haben Befragung gemacht, Sie hatten die Spurensuche, Sie hatten dann die Öffentlichkeitsfahndung. Ich hab die, glaube ich, hier gefunden nochmal, habe sie vor mir. Sie haben da geschrieben, melden sollen sich Personen, die ihn seit Dienstagmorgen, den 13. April 2021 gesehen haben oder Angaben über seinen derzeitigen Aufenthaltsort machen können oder andere sachdienliche Hinweise geben können, die eine Feststellung der Person sowie des Fahrzeugs ermöglichen. Mhm. Gab es da Leute, die sich gemeldet haben aufgrund dieser Ausschreibung?
Also an dem Mittwoch sind wir ins Spiel gekommen, an dem Mittwoch und Donnerstag noch nicht. Mhm. Aber an dem Freitag kam dann halt der Hinweis von einer Person, die auch über die Öffentlichkeitsfahndung darauf aufmerksam geworden ist, dass der PKW in dem ehemaligen Expo-Gelände in Hannover wohl abgestellt ist.
Das heißt, Hannover, das ist wie viel Kilometer von Großdören entfernt? Schon so?
Ich würde sagen, zwischen 80 und 90 Kilometer sind das so, das Expo-Gelände, so würde ich es beschreiben, ja.
Der Wagen ist in Hannover, wir haben ja schon erfahren, er arbeitet in Hannover. Also der Ort Hannover per se ist jetzt erstmal nicht besonders auffällig, dass da der Wagen gefunden wird oder schrillten bei Ihnen die Alarmglocken dann?
Ja, die Alarmglocken, zunächst mal war der Weg nach Hannover ja, wenn er ihn dann selbst gemacht hat. Warum Expo-Gelände, das konnte man dann zunächst mal nicht zuordnen, aber nichtsdestotrotz sind wir natürlich dahin gefahren, um uns das den PKW auch anzuschauen. Was gibt der PKW her? Kriegen wir dort vielleicht irgendwelche Erkenntnisse, wo er sein kann? Ist im Fahrzeug etwas abgelegt? Ein Hinweis mit dem Aufenthaltsort, wie auch immer. Also von daher sind wir von hier aus dann an dem Freitagmittag noch nach Hannover gefahren und haben das Fahrzeug dann dort vor Ort sichergestellt. Als ich selber war vor Ort und mit meinem Kollegen, als wir dort eingetroffen sind, haben wir uns den PKW angeschaut und wir waren der Meinung, dass wir an dem PKW außen auch wieder so blutsuspekte Antragungen sehen konnten. Zwar nicht groß, etwas größer wie Stecknadelköpfe, aber nichtsdestotrotz deutete das darauf hin, dass dort möglicherweise auch Blut an diesem Fahrzeug ist. Das hatte zur Folge, dass wir auch vor Ort gar keine Spurensuche vorgenommen haben, sondern haben nur kurz in den PKW geguckt. Wir hatten den Zweitschlüssel der Familie mitgenommen, um zu gucken, ob sich Herr M. dort in dem Fahrzeug befindet. Als das dann negativ gewesen ist, haben wir den PKW, wie gesagt, sichergestellt und er ist dann zur Spurensuche und Sicherung nach Hannover gekommen.
Wie hat der Wagen sonst so auf Sie gewirkt? Also er war ordnungsgemäß abgeschlossen, da...
Er war ordnungsgemäß abgeschlossen. In dem PKW befand sich auch der Rucksack des Sohnes, soweit ich mich erinnere. Also, aber ansonsten fehlte der Schlüssel halt dementsprechend. Also er war ordnungsgemäß eingeparkt. So hatte der PKW keine Auffälligkeiten, also auch keine Unfallspuren und dergleichen, die jetzt offensichtlich schon mal zu erkennen waren.
War dieser Fall immer noch in Ihrem Kopf ein Vermisstenfall oder haben Sie schon gedacht, da ist was Schlimmeres passiert?
Naja, nachdem wir auch diese sicheren Blutspuren im Garten gefunden hatten, auch vor dem Hintergrund, dass er ja zwingend Medikamente benötigt, gerade blutverdünnende Medikamente, hat man natürlich schon im Hinterkopf, dass da auch was passiert sein kann. Dass in irgendeiner Form eine Verletzung oder wie auch immer vorliegt und das möglicherweise sich auch hinterher strafrechtlich zubewerten lassen muss.
Mhm. Jetzt hatten Sie den Wagen, der wird jetzt untersucht. Haben Sie in der Zwischenzeit auf das Ergebnis gewartet oder gab es noch andere Stränge, die Sie verfolgt haben?
Wir hatten auch noch Hinweise zu anderen Aufenthaltsorten des PKWs. Unter anderem hatten wir auch einen Hinweis darauf, dass er zuvor im Oberharz, im Bereich Braunlage, meine ich, gesehen worden sein sollte. Da haben wir natürlich parallel dann auch diesen Bereich, auch Tage davor, also vor dem Auffinden. Deshalb haben wir dann natürlich auch diesen Bereich schon abgesucht, auch schon mit Personenspürhunden und dementsprechend, um da zu gucken, ob irgendetwas Verdächtiges ist oder ob er tatsächlich dort sein könnte. Das ist aber auch negativ verlaufen. Das waren alles so Maßnahmen, die parallel gelaufen sind.
Das heißt, die wichtigste Spur, die Sie hatten, war natürlich der Wagen, ne?
Genau.
Was brachte das Ergebnis der Spurensicherung im Wagen?
Der Wagen ist ja dann tatsächlich in allen Teilen auseinandergebaut und zerlegt worden. Und mittels Lumizin konnte dann im PKW, sowohl im Fahrgastraum wie auch im Kofferraum, konnten da reichlich wieder Blutspuren sichtbar gemacht werden.
Lumizin, können Sie das kurz erklären?
Lumizin ist ein Mittel bei der Spurensuche, die auch gesäubertes Blut wieder sichtbar macht. Sie können Sie das ja eigentlich nur oberflächlich erstmal abwischen und gerade auch in Sitzen ist das drin. Und da kann man mit diesem Lumizin, das ist eine Chemikalie, kann man das dann quasi wieder sichtbar machen.
Das heißt, da war auf der Rückbank, vor allem, wenn ich das richtig erinnere, waren Blutspuren, die aber natürlich mit bloßem Auge nicht unbedingt sichtbar waren. Die wurden weggewischt, aber in diesem Polster bleiben die Verhaftungen natürlich dran.
Ja, und auch auf der Fußmatte, auch auf dem Fahrradsitz, also am Lenkrad und an der Tür, waren auch Blutspuren vorhanden, die sich dem zuordnen konnten. Auch hier haben wir dann wieder über DNA festgestellt, dass es sich dabei um das Blut des Herrn M. handelt. Das hat natürlich dazu geführt, ohne dass wir die Menge genau feststellen konnten, dass der hohe Blutverlust vermutlich dann nicht mehr mit dem Leben vereinbar ist, sondern dass tatsächlich Herrn M. irgendetwas Schlimmeres passiert sein muss.
Jetzt haben Sie das Auto. Das steht auf dem Expo-Gelände in Hannover. Das ist ja etwas abgelegen. Ne? Da spricht jetzt überhaupt kein Zusammenhang irgendwie darauf hin, auf einen Täter oder was genau passiert sein könnte. Sie haben also dieses Auto dort. Wie gehen Sie dann vor? Ne? Das ist ja der einzige Punkt, von dem Sie jetzt ausgehen können in den Ermittlungen.
Dann versuchen wir natürlich über diesen Punkt irgendwas in Erfahrung zu bringen. Dann können wir selbstverständlich über mögliche Handydaten und dergleichen, können wir gucken, wer hat sich dort aufgehalten. Ist natürlich in so einem Bereich wie in Hannover relativ schwierig, weil die Masten, auch selbst wenn sie eng zusammenstehen, trotz alledem, da natürlich gerade im Expo-Gelände eine Vielzahl von Daten dann auflaufen.
Ne? Das heißt, da sind hunderte Gespräche im befraglichen Zeitraum oder Personen, die sich aufgehalten haben. Man hat einen riesen Wust an Datensätzen.
Genau, den man dann zunächst mal, das ist nicht dann von heute auf morgen gemacht, sondern das ist ja von der Auswertung her sehr aufwendig. Wir sind natürlich dann auch da am Folgetag in Hannover aktiv geworden. Wir haben auch von diesem Punkt aus wieder Personenspürhunde angesetzt und dann möglicherweise auch schon Leichenspürhunde, die versucht haben, da eine Spur aufzunehmen. Das ist uns nicht gelungen. Das ehemalige Expo-Gelände ist jetzt mehr oder weniger ein Industriegebiet. Dort haben wir dann auch plakatiert, haben nochmal gefragt, wer hat vielleicht was gesehen. Wir haben auch Kontakt zu den Firmen aufgenommen, um zu fragen, haben sie eine Videoüberwachung, all diese ganzen Geschichten, um dann zu gucken, kriegen wir da vielleicht neue Erkenntnisse raus, wann und durch wem der PKW dort abgestellt worden ist, wo wir ihn aufgefunden haben. Das sind alles so Ermittlungen, die dann immer weiterlaufen. Also muss ich das alles auch parallel vorstellen. Ne? Wir sind jetzt auch immer noch dabei, versuchen ja den Hinweis der Dame aus Großdörn nachzugehen, welcher PKW steht da vor der Tür, weil wir ja Kennzeichenfragmente hatten. Also das sind alles so Sachen, alles Ermittlungsschritte, die quasi dann parallel laufen oder Ermittlungen, die parallel laufen.
Sie haben ja zu diesem Zeitpunkt, wenn ich mich richtig erinnere, dann die Ermittlungsgruppe ist schon gegründet dann?
Ja, das war zunächst eine Ermittlungsgruppe, die ja dann nach dem Auffinden des PKWs zu einer Mordkommission geworden ist. Also erst war es die Ermittlungsgruppe Fortuna, noch im Rahmen des Vermisstenfalles. Und anschließend ist dann die Mordkommission Fortuna geworden, die dann auch nochmal personell vergrößert worden ist. Um halt einzelne Spurenteams zu haben, sind immer zwei, die ein Team bilden und die dann täglich die Ermittlungsaufgaben wahrnehmen. weil sich ja jeden Tag neue Ermittlungen ergeben, auch wenn wir Vernehmungen machen. Wir kriegen dort Hinweise, wir haben ja durch die Öffentlichkeitsfahndung aus der Bevölkerung Hinweise bekommen. Das wird ja dann täglich gearbeitet. So eine Mordkommission arbeitet so, dass sie sich eigentlich zweimal täglich morgens und mittags trifft. Morgens werden entsprechend die Aufträge rausgegeben. Am Nachmittag trifft man sich, um die Ergebnisse der Ermittlungen nochmal für alle zu haben. Und auch jeder Einzelne hat ja dann sicherlich seine Ideen, dass man sich auch immer wieder in der Gruppe trifft, um die nächsten Ermittlungen oder was ist, wo können wir jetzt wieder ansetzen, zusammenzufassen. Und dann am nächsten Morgen ergeben sich daraus ja dann die nächsten Ermittlungen. So dass das täglich eigentlich im Fortlaufen ist mit den Ermittlungsteams. Die sind also täglich unterwegs und haben dann ihre Aufträge dementsprechend.
Wie groß war die Mordkommission zu dem Zeitpunkt?
Boah, ich meine, zu dem Zeitpunkt waren wir zwischen 15 und 20. Kann ich Ihnen jetzt gar nicht mehr so genau sagen.
Aber dann, das ist ja schon eine größere Anzahl von Personen. Das heißt, da kümmern sich verschiedene Teams, wie Sie gesagt haben, um die Hinweise. Da gibt es dann vielleicht zwei, die sich um die Funkmastenauswertung zum Beispiel kümmern. Genau, andere gehen bei den Hinweisen aus der Bevölkerung nach.
Andere arbeiten tatsächlich Spuren ab. Hm. Was können wir daraus ziehen? Wie können wir die zuordnen? Ne, all solche Sachen. Also unterschiedlich. Manche machen dann auch hier bei uns in den Büros ihre Recherchen. Zum Beispiel sind wir wieder bei dem PKW mit dem Kennzeichen Fragment. Na, das sind ja dann solche Schritte, die dann alle parallel laufen und eigentlich jedes Team jeden Tag reichlich zu tun hat, ja.
Ja, wir waren bei diesem VW Caddy, der auf dem Gelände steht. Was ging dann weiter? Also klar, die Auswertung der Daten dauert. Was kann man noch tun, um herauszufinden, was mit diesem Caddy geschah, warum er dort abgestellt wurde, ob es noch jemanden anderen gab, der am Tatort, beziehungsweise am Fundort war dieses Wagens?
Ja, das ist das, was ich eben schon geschildert habe, halt diese Befragung ringsrum und halt die Auswertung der Videoaufnahmen. Ja. Das ist da, wo wir dann quasi sagen, kriegen wir da irgendwelche Erkenntnisse. Wenn sich auch jemand meldet, wer das Fahrzeug gesehen hat, folgen natürlich auch wieder Vernehmungen. Ja, und wie gesagt, diese Absuche mit den Hunden, all das ist ja das, was an dem Tag dann da passiert ist.
Gab es da Hinweise dadurch?
Nein.
Nein.
Nein. Also keine Hinweise, zumindest hier uns auf irgendein Tatgeschehen oder auf denjenigen, der das Fahrzeug dort abgestellt hat, hingewiesen haben.
Ja. Was haben Sie dann getan?
Dann haben wir tatsächlich, und dann ist es uns gelungen, das Kennzeichenfragment zuzuordnen. Wir fanden einen PKW, der von einer Autovermietung zuzuordnen war. Und dieses Auto wurde angemietet von dem später verurteilten Herrn G. Und auch dort in der Autovermietung sind wir weiter tätig geworden und haben nachgeforscht, hat Herr G. noch weitere PKWs mal angemietet.
Sie kamen auf dieses Kennzeichenfragment durch den Tipp der Nachbarin, ne? Das Auto aufgefallen war. Die erinnerte sich auch an ein Kennzeichen. Aber die ersten Versuche sind fehlgeschlagen, wenn ich mich erinnere, weil die einen Zahlendreher oder einen Buchstabendreher in
genau,
das Kennzeichen
genau,
hatte.
Genau, dieses Fragment passte also nicht. Wir hatten dann aber sie hatte sich auf den Typen auch genau festgelegt. Und es sollte ein Braunschweiger Kennzeichen sein. Und dann haben wir nur noch über den Typ und über das Braunschweig gesucht.
Das war ein Fiat, ne?
Ein Fiat war das, genau. Und darüber kamen dann, glaube ich, weit über 700 PKWs raus. Und die Kollegin hat das dann quasi mühselig überprüft, jeden einzelnen PKW, bis sie dann halt diesen Treffer hatte mit der Autovermietung. Und so sind wir dazu gekommen.
Das heißt, dieser Wagen, der von der Nachbarin gesehen worden war, der gehörte zu einer Autovermietung. Und das Interessante war ja, nicht irgendwer hat diesen Wagen gemietet, sondern ein Freund der Familie, der beste Freund sogar von Carsten M.
Genau, der hatte den angemietet. Und ich hatte ja schon gesagt, dass wir dann auch weiter versucht haben oder da weiter recherchiert haben, ob er weitere PKWs oder Autos angemietet hatte. Und auch das war so. Und jetzt springe ich mal so einen Schritt zurück und sind ja am dem Tag des Verschwindens oder am nächsten Tag ist uns ein Pfeil übergeben, ein Armbrustpfeil übergeben worden, der circa 4 Wochen vor dem eigentlichen Verschwinden des Carsten M. Dort im Garten aufgefunden worden ist. Dort waren auch Gartenmöbeln umgeworfen. Man hat aber diesem Pfeil zunächst mal keine Bedeutung gegeben. Wir haben aber festgestellt, dass an diesem Tag des Auffindens des Pfeiles und dieser Auffälligkeiten, die Herr M. selbst festgestellt hatte, dass auch dort ein PKW von dem Herrn G. angemietet worden ist. Mhm. Dann gab es noch einen Vorfall aus dem Oktober, November 2020, wo Herr M. an seinem PKW einen Zettel gefunden hat, wo er aufgefordert worden ist, zum Friedhof zu kommen. Dort sollten ihm Bilder übergeben werden, die seine Frau zeigen mit einer Affäre mit einem anderen Mann.
Auf dem Friedhof?
Auf dem Friedhof in Großdören, genau.
Da sollte die Übergabe, genau. Das ist ja.
Das wurde, da war also der Übergabeplatz. Man wollte sie nicht persönlich treffen.
Ja.
Und er ist dann auch dorthin gegangen. Tatsächlich lag da ein Brief, aber ohne Bildmaterial, wo dann der Hinweis darauf kam, dass seine Frau eine Affäre mit einem anderen hätte und es wäre ein guter Freund. Herr M. hat an diesem Tag auch einen PKW festgestellt, der ihm auf dem Weg zu Fuß dort entgegengekommen ist, hatte das auch seinen Kindern erzählt. Und es gab auch dann noch in diesem Brief eine Handynummer, wo er die Kontaktaufnahme machen sollte. Das wäre dann der nächste Schritt. Ich mache jetzt erstmal weiter mit dem PKW. Auch dieser PKW konnte dann dem Herrn G. zugeordnet werden. Auch zu diesem Zeitpunkt hatte er bei der Autovermietung einen PKW angemietet. So, jetzt sind wir schon dabei, dass er mittlerweile 3 PKWs angemietet hat. Und zwar immer zu Zeitpunkten, wenn rund um die Familie M. irgendetwas passiert ist.
Das ist ja schon mal sehr auffällig, ja?
Das war schon mal sehr auffällig. Dann kommen wir jetzt zu dem Handy. Das Handy, was genutzt worden ist, um die Hinweise auf diesen Brief auch zu geben. Das wurde einer Person zugeordnet, die aus dem Raum Hannover kam. Das ist auch tatsächlich noch in der Nacht überprüft worden, weil das schon am Tag der Anzeigenerstattung gesagt worden ist. Dort konnte nur der Vater dieser Person angetroffen werden, der mitgeteilt hat, dass sein Sohn seit mehreren Jahren ausgewandert ist und gar nicht mehr dort lebt.
Und das Handy gehört eigentlich dem Sohn?
Das war auf den zumindest zugelassen. Also der hat es zumindest den Vertrag oder erworben.
Ja. So. Das heißt, von diesem mysteriösen Handy kam diese Hinweise auf die Affäre.
Genau.
Und das ist natürlich, war bei Ihnen wahrscheinlich da klar, dass da jetzt mit voller Kraft ermittelt werden muss. Denn wenn da so ein Bedrohungsszenario, ne, er fühlte sich bedroht, der Carsten M. wurde verfolgt, da vom Friedhof stattfand, vielleicht eine Erpressung. Man kann ja über alles nachdenken in diesem Fall.
Genau.
Da haben Sie dann weitergeguckt. Ja.
Dann ist es auch dazu gekommen, dass wir den Pfeil jetzt natürlich nochmal anders betrachtet haben.
Ja, wie sah denn der Pfeil aus? Wie kann man sich das vorstellen? So ein längerer?
Es war ein Pfeil von einer Handarmbrust. Eine Handarmbrust bedeutet, die können Sie tatsächlich mit der Hand abfeuern. Die sieht aus wie eine Pistole, ist natürlich nach vorne hin gebaut wie eine Armbrust.
Ja.
Und darauf befindet sich ein Pfeil, der hatte eine Länge, sage ich mal, zwischen 15, 20 Zentimetern, will ich mich jetzt nicht genau festlegen, dieser Pfeil. Aber auf jeden Fall haben wir dann auch weiter versucht, diesen Pfeil zuzuordnen.
Ja, weil das ist ja auch schon
weil auch an diesem Tag ja wieder ein PKW angemietet worden ist, als der Pfeil aufgefunden wurde. Über den Pfeil sind wir dann tatsächlich weitergekommen. Wir konnten ihm einer Firma in Österreich zuordnen. Dort war er erworben worden. Und da haben wir dann auch Kontakt zu aufgenommen und haben dort in Erfahrung gebracht, dass der Herr G., also der beste Freund der Familie, dort eben eine Handarmbrust mit den entsprechenden Pfeilen bestellt hatte.
Oh ja.
Und dann sind wir auch, sage ich mal, flacher in den Ermittlungen geworden. Also wir haben unsere Vernehmungen eingestellt, weil nun mehr oder weniger auch ein Tatverdacht gegen den Herrn G. vorgelegen hat. Und um nicht in Vernehmungen dann den Leuten oder den Personen, die wir vernehmen, sagen zu müssen, wer der Beschuldigte in diesem Verfahren möglicherweise wird, um es damit erst noch nicht mitbekommt, haben wir dann halt jetzt die Ermittlungen eigentlich rund um Herrn G. dann geführt, weil er für uns in irgendeiner Form mit dem Verschwinden des Herrn M. zu tun hatte.
Was haben Sie über den Martin G. herausgefunden? Was war das für ein Mann, den Sie da vor sich hatten?
Martin G. war geschieden, hatte zwei Kinder, lebte allein in einem Haus in Limburger Ortsteil Ultfresen und war seit mehr als 20 Jahren oder 25 Jahren, glaube ich sogar, Kollege bei der Bundespolizei und hat seinen Dienst zunächst in Hannover und jetzt dann halt im Rahmen unserer Ermittlungen oder während unserer Ermittlungen in Braunschweig auf dem Flughafen gemacht.
Das heißt, Sie haben es mit einem Kollegen zu tun?
Wir haben es mit einem Kollegen zu tun gehabt, ja.
Genau. Das ist natürlich auch außergewöhnlich in diesem Fall.
Das ist sehr außergewöhnlich. Haben wir vorher auch so noch nicht gehabt hier in Goslar.
Jetzt würde man natürlich denken, wenn da ein Kollege gegenüber sitzt. Und ich habe mir mal die Aussagen der Familie nochmal angeguckt. Die Familie nach der Tat erinnerte sich, dass der Martin G. zwar hin und wieder vorbeikam, er kochte Essen, aber er war nicht besorgt über dieses Verschwinden von Carsten M., sondern er wirkte ein bisschen unterkühlt, so erinnerte sich die Familie. Wie wirkte dieser Mann auf Sie? Ich meine, er ist immerhin ein Polizist, der muss ja wissen, was man braucht, um schnell einen Fall zu klären.
Also zunächst einmal war es schwierig, überhaupt Herrn G. zu treffen. Er hat sich während der Aufenthalte der Polizei eigentlich im Hintergrund gehalten oder wenn er wusste, dass die Polizei kommt, weil wir uns meistens bei der Familie angemeldet haben, war er dann nicht mehr da. Mhm. Er wollte auch am Abend der Anzeigenerstattung für die Vermisstensache, wollte er von zu Hause auch fahren. Er war auch dort vor Ort. Die Familie hat ihn aber zum Bleiben überzeugt. Auch da hat er sich sehr zurückhaltend gezeigt. Wir wollten ihn auch im Vorfeld, bevor er in den Status des Beschuldigten gekommen ist, auch als Zeugen vernehmen, um halt möglicherweise aus persönlichen Gesprächen mit dem Carsten M. etwas zu erfahren, was möglicherweise vorgefallen ist oder welche Motive kann er haben, dass er jetzt nicht mehr da ist. Zu dieser Vernehmung war er nicht bereit. Es ist zwar dann dazu gekommen, aber erst nach einer staatsanwaltschaftlichen Anordnung.
Das ist ja schon sehr verdächtig. Da ist der beste Freund vermisst zunächst und es gibt Hinweise darauf, dass was passiert sein könnte und dann kümmert er sich nicht, dann hilft er nicht der Polizei. Ne? Das ist ja schon.
Es kam dann auch im Nachhinein noch heraus, dass er selbst an dem Abend der Vermissten, der Anzeigerstand des Vermissten, die Familie versucht hat, davon abzubringen, der Polizei von dieser Handynummer zu erzählen. Der eine Sohn hatte an dem Abend in einem Handy quasi da diese Geschichte gefunden und also das Handy von des Vaters war ja zu Hause und hat da das gefunden, hat das auch dem besten Freund der Familie gezeigt und er sagte, das ist für die Polizei erstmal nichts, die machen ihre Maßnahmen schon. Mhm. Der Sohn hat es uns aber trotzdem mitgeteilt. Anfänglich waren das für uns ja ganz viele Puzzle.
Ja.
Die man eigentlich erstmal gar nicht zusammenlegen konnte, wo man dachte, jetzt wir haben ja 5 oder 6 Puzzle, haben aber dann später festgestellt, dass wir ein ganz großes Puzzle haben, das wir zusammensetzen müssen. Nämlich aus all diesen unterschiedlichen Tagen, das passt doch alles zueinander. Also da zeichnet sich dann in diesem Puzzle quasi die gesamte Geschichte ab.
Der Martin G., also der Bundespolizist, der enge Freund der Familie, wie wirkte er auf Sie, als Sie ihm begegnet sind?
Ich selber bin ihm gar nicht begegnet. Mhm. Also die Kollegen haben ihn, die ihn vernommen haben, dann haben ihn als sehr emotionslos und kühl festgestellt. Er war auch sehr darauf bedacht, seine Vernehmung hinterher dann noch einmal zu lesen, hat auch noch Sachen ändern lassen. Also so, dass er natürlich aufgrund seiner polizeilichen Erfahrung auch eine Vernehmung abgelegt hat, die eigentlich erstmal keine Zweifel offen ließ.
Ja, was hat er denn angegeben bei der Vernehmung? Ich meine, Sie hatten ja durchaus viele Punkte ermittelt, die schon sehr verdächtig wirkten.
Nee, wir haben ihn vorher vernommen. Weil hätten wir ihn vernommen zu dem Zeitpunkt, wo wir schon einen Verdacht auf ihn hatten, dann hätten wir ihn ja nicht mehr als Zeugen vernehmen können.
Verstehe.
Dann hätten wir ihn ja möglicherweise als Beschuldigten vernehmen müssen. Und bei solchen Fällen, wenn wir jetzt tatsächlich davon ausgehen, dass dem Herrn N. etwas passiert ist, was ihm eine andere Person zugefügt hat, also wir sprechen dann von Totschlag oder Mord, dann ist es so, dass ja dem Beschuldigten ein Pflichtverteidiger zusteht. Also wir dürfen ihn eigentlich gar nicht im Vorfeld vernehmen, es sei denn, er sagt ausdrücklich, ich möchte aussagen, sondern ihm wird vorweg ein Pflichtverteidiger beigeordnet. Deshalb, wir haben Herrn G. ja noch im Zeugenstatus vernommen, ohne dass wir einen Verdacht schon zu diesem Zeitpunkt gegen ihn
hatten. Ohne Verdacht, ohne diese ganzen weiteren Hinweise.
Genau.
Was hat er da angegeben? Hatte er?
Also nichts, was uns jetzt für die Ermittlungen als Zeuge, was er da angibt, für die Ermittlungen weitergebracht hätte. Also es gab keine Unstimmigkeiten und von daher, also er hatte auch keine Stressmomente des Herrn M. genannt, weshalb er möglicherweise aus freien Stücken von zu Hause weg ist. Das ist also nichts eigentlich, was uns in den Ermittlungen vorangebracht hat.
Ja, aber später deutete alles auf ihn hin. Ne?
Vielleicht eine Sache noch. Ja. Wir hatten ja dann auch noch diese Person, die ausgewandert ist. Zu der haben wir noch Kontakt aufgenommen. Die hat uns dann mitgeteilt, dass er vor mehreren Jahren aus Deutschland ausgereist ist und die Ausreise ist über den Flughafen in Hannover erfolgt. Und als er in Wien zwischengelandet ist, hat er quasi festgestellt, dass sein Ausweis weg ist. Und hat das dann dort auch angezeigt und ist dann weiter ausgewandert. Für uns war das dann so ein Ansatz zu sagen, warum ist dieser Ausweis jetzt in diesem Verfahren von Bedeutung? Wir haben festgestellt, dass zum Zeitpunkt des Abhandenkommen des Ausweises Herr G. in Hannover am Flughafen seinen Dienst versehen hat, sodass möglicherweise von da aus dann RG Zugriff auf den Ausweis hatte, dass er entweder liegen geblieben ist oder er hat ihn bewusst nicht zurückgegeben, wie auch immer.
Das heißt, wieder ein Puzzlestück?
Wieder ein Puzzlestück, genau, sodass wir wussten, wieder irgendwas, es hängt alles miteinander zusammen und immer wieder in der Mitte der Geschichte findet sich der RG.
Ja. Und der Herr G., der wird am 18. Mai, also gut einen Monat nach dem Verschwinden von Carsten M., wird er festgenommen an seiner Arbeitsstelle am Flughafen. Und das Problem ist aber, oder beziehungsweise das Bild, was Sie auch immer beschrieben haben, dieses Unterkühlte, das bleibt. Er macht keine Aussage.
Genau, er macht keine Aussage. Ihm wird ja dann auch ein Pflichtverteidiger zugeordnet. Er wird ja festgenommen. Es wird am nächsten Tag auch tatsächlich ein Antrag auf U-Haft gestellt. Er wird beim Gericht vorgeführt. Da hat er dann auch seinen Pflichtverteidiger bereits zugeordnet bekommen. Und da die beiden sich noch nicht kennen, rät er ihm natürlich nichts zu sagen. Aber auch am Tag der Festnahme macht er keine Angaben.
In einem Brief wird er später an einen Freund schreiben, er habe nichts mit dem Mord zu tun. Den Brief schreibt er aus dem Gefängnis. Das heißt, man weiß nicht, welchen Sinn dieser Brief hat. Der kann natürlich auch geschrieben sein, um Mitlesern ein Alibi sozusagen zu suggerieren. Ja. Aber man fragt sich doch, und das hat sich wahrscheinlich auch die Familie in dieser Zeit die ganze Zeit gefragt, warum redet er nicht?
Wir sind ja mittlerweile davon ausgegangen, dass es sich um den gewaltsamen Tod des Herrn M. handelt und hierfür verantwortlich der Martin G. Als Tatmittel eben möglicherweise oder mit hoher Wahrscheinlichkeit die Armbrust, die Handarmbrust. Und von daher, wenn wir von Mord ausgehen, es ist ja zwischenzeitlich auch in Erfahrung gebracht worden, dass Herr geht tatsächlich eine Affäre mit der Frau M. hatte und er ihr auch gesagt hatte, dass er jetzt fest mit ihr zusammenleben will, dass sie aber abgelehnt hat und dass er da deshalb aus Eifersucht, also niedrigen Beweggründen, die Tat begangen hat. Das ist ein Mordmerkmal. Und möglicherweise, wenn wir von der Hand, Arm, Brust und der Dunkelheit der Tat ausgehen, weil an dem 13.04. ist es morgens um 5.30 Uhr noch dunkel gewesen, dass möglicherweise auch Heimtücke noch als Mordmerkmal vorliegt, also zwei Mordmerkmale. Wenn es zur Verurteilung kommen sollte, dann kann es durchaus sein, dass nicht nur lebenslänglich im Raum steht, sondern auch eine Sicherungsverwahrung. Sicherungsverwahrung bedeutet ja, dass der Verurteilte auch nach 15 Jahren keine Prüfung bekommt, ob er wieder auf freien Fuß kommt. Möglicherweise war das sein Beweggrund, eben nicht zu sagen. Oder weil er auch wusste, polizeiliche Erfahrung, dass es ein reiner Indizienprozess wird.
Ach so, ja.
Das natürlich, also ne, das wird nur er beantworten können, wir haben ja nichts gesagt, aber das sind die Spekulationen, die wir dann halt hatten. Also ohne das natürlich mit Fakten belegen zu können.
Interessant fand ich auch, wo Sie nochmal die Tatwaffe angesprochen haben, dass ich glaube, am Tag des Auffindens des Caddies er bei PayPal sich beschwert hat und gesagt hat, das Paket mit dieser Armbrust sei gar nicht angekommen bei ihm.
Genau. Das ist aber auch nur eine, in Anführungsstrichen, Finte gewesen. Also wir wussten tatsächlich, dass es ausgeliefert worden ist. An dem Tag, er hat auch noch so eine zweite Sache inszeniert. An dem Tag der Festnahme ist es ja parallel auch dazu gekommen, dass wir unterschiedliche Objekte durchsucht haben, unter anderem auch sein Wohnhaus. Da war ich auch selbst vor Ort. Und auf der Treppe zum ersten Obergeschoss lag ein Zettel an den Paketzusteller, dass er keine Pakete von dieser österreichischen Firma annehmen würde.
Ja.
Das bedeutet ja auch, nur er konnte es wissen.
Ja.
Weil an dem Tag hatten wir dort noch mit niemandem drüber gesprochen. Also er hat ja da mehr oder weniger, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Täterwissen preisgegeben.
Ja.
Ne? Weil er auch tatsächlich diese Firma beschrieben hat. Wir wussten aber ganz genau, dass er da was gekauft hat, weil in Österreich, wie auch in Deutschland, ist es so, wenn Sie einen solchen Gegenstand erwerben, er hat das ja online gemacht, also hat ihn ja zuschicken lassen, dann ist dort der Ausweis zu hinterlegen. Also vorzulegen zumindest. Und die wir hatten, das Ausweispapier, was da vorgelegt worden ist. Und das war eindeutig, ja, genauso ist es gewesen. Und auch die Abbuchung ging von seinem Konto.
Ja.
Das haben wir auch überprüft. Also tatsächlich ist der Gegenstand, also die Armbrust mit den Pfeilen, von seinem Konto beglichen worden. Genauso wussten wir, dass er auch die PKWs angemietet hat. Eben auch vor dem Hintergrund, wenn Sie ein Auto anmieten wollen, müssen Sie Ihren Ausweis und Ihren Führerschein vorlegen. Ja. Da kann ich dann nicht mit irgendwelchen Fremden, deshalb konnte er nicht den Ausweis nutzen von dem, wo er das Handy besorgt hat, weil das war er ja nicht.
Ja, das heißt, Sie haben sehr, sehr viele Indizien. Das Puzzle ist fast fertig, aber ein entscheidender Punkt ist, Sie haben keine Leiche.
Wir haben keine Leiche.
Eine Leiche in einem so einem Mordfall gibt natürlich auch viele Spuren preis, ne? Von einer Leiche kann man viel ausschließen.
Ja, das, was ich vorhin angeführt hatte, dieses Mordmerkmal Heimtücke, hätten wir möglicherweise dann beim Auffinden der Leiche tatsächlich begründen können. Nämlich, wenn wo auch immer der Schuss steckt, aber dann von hinten.
Ja.
Ja, das hätte man ja dann feststellen können, sodass der Herr M. das hätte gar nicht sehen können. Dann hätten wir das zweite Mordmerkmal gehabt. Also eine Leiche gibt ganz viel her. Und wir hätten mit Sicherheit sagen können, wie ist der verstorben. Das war ja später vor Gericht dann auch die Sache, das versucht wurde durch den zweiten Anwalt, der ins Spiel gekommen ist, dass Herr M. noch immer lebt.
Ja.
Weil wir keine Leiche hatten. Wenn wir die Leiche haben, können wir ja.
Dann gibt es die Gewissheit.
Dann gibt es die Gewissheit. Wir haben einen Tod beurkundet und dann kann da keiner mehr dran ruckeln.
Unter anderem noch DNA-Spuren, alles Mögliche, ne?
Genau, also da, genau.
Deshalb gehen Sie, unter anderem auch deshalb, gehen Sie ja zu Aktenzeichen XY als Mordkommission im August, glaube ich, des Jahres, also ein paar Monate später. Was erhofft man sich, wenn man den Fall so öffentlich wirksam nochmal darbietet?
Naja, wir wussten ja zwischenzeitlich nach der Festnahme auch, dass ja eine RG mindestens einmal einen Kastenwagen angemietet hat, auch wieder von der Autovermietung. Über das Konto haben wir dann festgestellt, dass unterschiedliche Käufe in Baumärkten getätigt worden sind, unter anderem Rasenkantensteine. Dann hatte er sich auch mit einem fliegenden Verkäufer unterhalten, der ihn nach Baustellengittern gefragt hatte. Wir haben dann in Erfahrung gebracht, dass er in Bitterfeld tatsächlich solche Baustellengitter erworben hatte. Da gab es sogar ein Video. Dieses Video zeigte den PKW des Herrn G., diesmal seinen eigenen, mit einem angemieteten Anhänger. Auf diesem lagen diese Baustellengitter oder Baustellenzäune. Und der Verkäufer konnte sich auch noch an den Herrn G. erinnern. Mhm. Und jetzt sind wir davon ausgegangen, dass Herr G. möglicherweise den Fundort nachgearbeitet hat. Ja. In irgendeiner Form, um halt auf Nummer sicher zu gehen, wie auch immer. Wir haben über diese Öffentlichkeitsfahndung haben wir uns dann halt versprochen, dass diese Auffälligkeiten, zum Beispiel eine fingierte Baustelle, wie auch immer, an uns herangetragen werden und wir dementsprechend dann Hinweise auf den Ablageort des Herrn M. bekommen.
Ja, und es gab dann ja, Sie sind dann nebenbei auch noch, haben Sie selber Videos freigeschaltet, ins Internet gestellt. Ich zitiere nur aus einem, ferner könnt ihr euch die Fotos der Vergleichsgegenstände anschauen, die der Liebenburger, also der mutmaßliche Täter damals, im Zeitraum 19.04. bis 22.04., also gut ein paar Tage nach dem Verschwinden von Carsten M., bei 3 Einkäufen in 2 Baumärkten in Goslar und Bad Harzburg kaufte. Dies waren 16 Baustahlmatten, 230 mal 100 Zentimeter, 11 Rasengittersteine, 60 mal 40 mal 8 Zentimeter, 100 Meter grünen Stacheldraht, jeweils in Gebinden zu jeweils 50 Meter Rollen und 150 Meter verzinkten Stacheldraht, jeweils in Gebinden zu je 50 Meter Rollen. Das ist ja ein großer Kauf, den er da getätigt hat in den Tagen danach.
Das ist ein großer Kauf, ja. Das war halt für uns das, wo wir gesagt haben, hat er das jetzt irgendwie verändert. Also einmal, was ich gesagt habe, fingierte Baustelle oder aber auch diese Gitter zum Beispiel, um sie auf dem Boden auszulegen und damit Stacheldraht zu sichern, um so ein Wildschwein daran zu hindern, das auszugraben, weil ein Wildschwein ja, wenn ein toter Körper ausgast, das wahrnimmt und das möglicherweise ausbuddelt. Natürlich auch haben wir Hinweise bekommen, dass er möglicherweise in irgendwelchen Seen versenkt worden sein könnte, auch rund um Hannover. Wir hatten ja immer noch diese Zeitrechnung. Er hat ja maximal, das hat man noch nicht gesagt, maximal 4 Stunden Zeit, um das Ganze zu machen, wenn wir von 5.30 Uhr ausgehen, weil wir wussten dann mittlerweile, dass er 9.30 Uhr oder das 9.30 Uhr mit der Mobilfunknummer des Herrn G. ein Taxi in das Expo-Gelände gerufen werden sollte. Dazu ist es allerdings nicht gekommen oder wir wissen es nicht genau, weil wir den Taxifahrer nicht ermitteln konnten. Wir haben dann aber auch festgestellt, dass er ein weiteres Taxi genutzt hat, nämlich von Bahnhof Salzgitter-Ringelheim zur nach Großdörn zurück, in die Straße, wo der PKW abgestellt gewesen ist, den er angemietet hatte. Und dort konnten wir auch den Taxifahrer ermitteln, der sich an ihn erinnern konnte. Und dieses Taxi war auch mit GPS versehen, sodass wir tatsächlich die Fahrtstrecke sehen konnten. Sodass wir genau sagen könnten, er ist dort eingestiegen in Salzgitter am Bahnhof und hat sich dann mit dem Taxi nach Großdörn zurückfahren lassen.
Ja.
Das war ja dann auch wieder so ein Baustein. Aber wir waren ja eben noch bei den Baumaterialien, also wir haben diesbezüglich, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viele Gebiete abgesucht und auch tatsächlich sehen. Wir hatten einen konkreten Hinweis auf den Koldinger Teich in Hannover, der allerdings von der Fläche her auch nicht gänzlich abzusuchen war, weil er recht groß ist. Und auch hier wurden uns mehrere Teiche genannt, wo wir dann auch waren. Wir hatten auch konkrete Hinweise dann auf Hannover, das Gebiet Kananoe. Das ist auch mit allem, was an polizeilichen Mitteln und darüber hinaus zur Verfügung steht, abgesucht worden, aber ohne tatsächlich den Ablagerort zu finden. Die Kananoe deshalb auch, weil sich das in unmittelbarer Nähe zum Flughafen Hannover befindet, also dem damaligen Arbeitsort des MG.
Ja, das heißt, die Suchen blieben erstmal, dann ja auch erfolglos.
Ja.
Aber was natürlich dann man sich fragt, was hat denn die Frau von Carsten M. gesagt über Martin G.? Hat sie dann auch gesagt, dass diese Affäre wirklich stattgefunden hat? Hat sie dann gesagt?
Anfänglich hat sie das nicht bestätigt. Hm. Im späteren Verlauf hat sie das dann eingeräumt, weil es auch dafür dann in Anführungsstrichen Beweise gab. Es gab Hotel- und Pensionsbuchungen von einem weiter abhandengekommenen Ausweis, den wir zuordnen konnten, dem wir auch den Herrn G. zuordnen konnten. Also er hat wohl da am Flughafen liegen gebliebene Ausweise auch gern dann für sich genutzt. Und das hat sie dann eingeräumt, ja. Mhm. Sie hat aber gesagt, sie hätte sie dann letztendlich auch beendet, weil sie sich dafür entschieden hat, halt nicht fest mit dem Herrn G. zusammen zu sein. Es war lediglich eine Affäre. Und sie hat sich für ihren Mann entschieden. Diese Entscheidung hat wahrscheinlich Herrn G. zu seiner Tat gebracht.
Es kommt dann zum Prozess. Mhm. Ein Prozess, der stattfindet, ohne dass die Leiche gefunden wurde. Aber die Indizien sind ja stark. Ne? Es ist ein Indizienprozess, der dann ziemlich lange dauert. Ne? 20 Verhandlungstage sind es am Ende. Wie haben Sie als Polizei diesen Prozess wahrgenommen?
Also ich selbst war zweimal vorgeladen. Ja, zwischenzeitlich hatte Herr G. einen zweiten Anwalt, einen Anwalt aus Bonn, der sehr bestrebt war, die polizeiliche Arbeit und auszuhebeln, um so die Indizien auch auszuhebeln, um so Herrn G. vor einer Verurteilung zu schützen. Das war eine sehr, ja, konfliktgeladene Verhandlung, Begegnung für mich. Hm. Natürlich auch vor dem Hintergrund, dass selbstverständlich ein Rechtsanwalt und ein Polizeibeamter unterschiedliche Rollen bedienen. Aber er hat also alle versucht, unglaubwürdig zu machen. Herr G. selbst in dem Verfahren vollkommen ruhig und auch wieder emotionslos. Ihm gegenüber saß ja die Familie, also Teile der Familie mit dem Rechtsanwalt der Nebenklage. Dort hat er auch Blickkontakte vermieden. Also er hat dann meistens runtergeguckt, auch gerade bei Sachen, die jetzt indizienspezifisch hinterfragt worden sind, die dann von mir oder auch von meinen Kollegen, ich kann jetzt nur für mich sprechen, da dann quasi so belegt worden sind, dass wir sie für uns angenommen haben, um dann auf diesem Weg zur Verurteilung beziehungsweise auf dem Weg, ihn als Beschuldigten zu führen, angenommen worden sind.
Hm. Das heißt, er hat wieder nicht geredet im Prozess oder wenig geredet oder was hat er sich geäußert?
Er hat sich nicht eingelassen, nein, nur über seinen Anwalt, also alles sein Anwalt. Er hat selber nichts dort gesagt.
Es gibt ja dann die Möglichkeit des Angeklagten, ein Wort nochmal, ein Schlusswort, auch an die Opfer vielleicht zu richten oder an die Familie der Opfer, ne? So ist das ja dann oft. Da hat er auch nichts gesagt. Er hat sich nicht nochmal an seine einzige Affäre zum Beispiel gewandt.
Nein, soweit ich das in Erinnerung habe, nicht. Ich war selber aber auch nicht vor Ort, weil wir ja selber verfahrensbeteiligt sind, waren wir natürlich als Zuschauer auch dort nicht zugelassen. Also von daher, aber aus meiner Erinnerung heraus, das ist also ein abschließende Worte an die Familie hat er nicht gerichtet.
Die Familie und vor allem die Ehefrau von Carsten M. haben ja auch nach dem Prozess, der Prozess führte ja zu dem Urteil, ne, er wurde aus niederen Beweggründen des Mordes verurteilt, nicht aus Heimtücke, das konnte man nicht, das haben sie ja schon erläutert, weshalb man das nicht nachweisen konnte. Aber die Familie hat alles dran gesetzt, die Leiche zu finden. Und sie haben sich selbst auf den Weg gemacht. Sie haben auf Facebook eine Gruppe gegründet, haben noch weitere Freiwillige gesucht, sind durch den Harz unterwegs gewesen, alte Stollen, Bergwerke und Seen und so weiter wurden abgesucht, Waldstücke. Sie haben da auch weitergesucht wahrscheinlich danach noch nach der Leiche. Oder wann haben Sie aufgehört zu ermitteln in dieser Sache?
Nach Abgabe der Akte an die Staatsanwaltschaft ist die Mordkommission aufgelöst worden. Die Restarbeiten werden dann von dem Sachbearbeiter zu Ende geführt oder dann auch mit Unterstützung von Einzelnen. Es ist immer noch so, wenn wir konkrete Hinweise kriegen sollten auf den Ablageort, würden wir noch einmal aktiv werden. Aktuell ist die Arbeit aber eingestellt, einfach vor dem Hintergrund, dass die Ermittlungen ja abgeschlossen sind und es im Moment auch keine strafrechtliche Handlung mehr zu bewerten sind. Die Staatsanwaltschaft hat ja das Verfahren auch abgeschlossen durch die Verurteilung. Es gab ja noch die Revision und seitdem ist das Ganze dann quasi ermittlungstechnisch abgehakt. Es sei denn, wir bekommen konkrete Hinweise, denen wir nachgehen. So haben wir zwischenzeitlich auch in den letzten 4 Jahren den einen oder anderen Hinweis bekommen, den wir dann noch aufgearbeitet haben. Wir haben auch mit der Familie da noch Kontakt gehabt, die uns ja selbst dann das und das mal gesagt haben. Wir haben da auch einzelne Stellen nochmal abgesucht, ohne erfolgreich zu sein. Es ist auch diesbezüglich ein Gespräch mit der Familie geführt worden, insbesondere mit Frau M., der wir erklärt haben, warum das jetzt bei der Polizei so ist, dass wir also jetzt nicht mehr mit dieser Intensität seit 4 Jahren dann nach dem Ablageort suchen. Auch vor dem Hintergrund, dass wir ja aufgrund der zurückgelegten Fahrtstrecken einen Durchmesser des Suchareals von ungefähr 100 Kilometern annehmen müssen und das einfach in der Fläche nicht flächendeckend abzusuchen ist. Mhm. Und auch diese ganzen Seen, wir befinden uns hier im Harz, wir haben zum Beispiel das Oberharzer Wasserregal, also mit einer Vielzahl von Seen, auch diese Seen sind nicht alle in Gänze abzusuchen, auch wenn wir davon ausgehen, dass vielleicht mit diesen Baumaterialien nicht eine Baustelle fingiert worden ist, sondern diese vielleicht dafür genutzt worden ist, um den Leichnam in einen See zu versenken, bekommen wir das aber nicht.
Ja.
Flächendeckend abgesucht, das ist einfach nicht möglich. Dann auch die Unebenheiten im Harz. Wir leben leider nicht an der Küste, wo alles flach ist. Wir leben in den Bergen.
Ja, also die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen, die gefunden wird. Genau. Das heißt, es kann durchaus natürlich passieren, dass eine Leiche gefunden wird durch Zufall, Wanderer oder irgendwelche Arbeiten irgendwo. Sind Sie da noch zuversichtlich, dass es da diese Klärung nochmal geben wird, dass Sie das noch erleben werden?
Also ich habe jetzt noch 3,5 Jahre. Ich hoffe, dass wir die noch finden, auch für die Familie, damit die Familie auch ihren letzten Frieden und ihre letzte Gewissheit finden kann. Wir könnten das ja auch jederzeit noch zuordnen, weil wir natürlich DNA-Material von dem Herrn M als Vergleichsmaterial ja noch bei uns in den Dateien abgelegt haben. So, wenn irgendwo mal etwas gefunden wird, könnten wir es zuordnen. Die Hoffnung habe ich immer noch, wobei, wann es passiert, alles Spekulation und ob es passiert.
Na, Herr Bothe, herzlichen Dank für das Interview und diesen Einblick in die Polizeiarbeit. Vielen Dank.
Sehr gern.